Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Folge 49. Dieses Mal sprechen Fabian und ich über A Star is Born, ein Remake von einem bereits mehrfach verfilmten Stoff. Dieses Mal spielen die Hauptrollen Lady Gaga und Bradley Cooper. Letzterer führte auch Regie in seinem Debüt. Beide sind, glaube ich, auch als Oscar-Kandidaten gehandelt. Der andere Film, den wir besprechen, ist Bohemian Rhapsody, ein Biopic über Queen und Freddie Mercury. Wir nehmen diesen Film dann auch zum Anlass, um die Band Queen und ihr Werk zu besprechen. Jetzt geht's los. Am vergangenen Wochenende, das ich mit einem Brückentag verlängern konnte, war ich zu Besuch in Berlin. Und dann haben Fabian und ich zwei Filme gesehen. Und zwar Bohemian Rhapsody, offiziell unter der Regie von Bryan Singer, ein Film über die Band Queen und das Leben von Freddie Mercury. Und wir haben außerdem den schon als Oscar-Kandidaten gehandelten Film A Star is Born gesehen. Ein Remake eines älteren Stoffs, der von Bradley Cooper inszeniert worden ist, der auch eine der Hauptrollen spielt, zusammen mit Lady Gaga in ihrem, ich glaube, ersten großen Spielfilmrolle.
Was ich eine schöne Sache finde, die mir gerade vorhin passiert ist, in Bezug zu Star is Born. Ich hatte auch noch so ein bisschen was über diesen Film gelesen und so, dass ja auch der Bradley Cooper sich sehr viel Mühe gegeben hat, da auch diese Songs zu schreiben, die in dem Film eine tragende Rolle spielen, vor allem halt dieses Shallows, was mehrere Male vorkommt.
Und hat der geschrieben? Vorhin,
ich glaube, ja.
Auch nicht mit Lady Gaga zusammen, weil ich finde, das klingt wie ein Lady Gaga-Song. Gerade dieses Shallalalalow, das klingt so ein bisschen wie Pokerface. Aber ich weiß, dass der auf jeden Fall Songs geschrieben hat
für den Film. Ja, nee, das ist das Recht. Es ist von Lady Gaga, Mark Ronson, Andrew Wyatt und Anthony Russell Mando. Also Bradley Cooper hatte damit gar nichts zu tun, der singt den nur.
Ich glaube, der hat mehr die Songs geschrieben, die seine Solostücke sind.
Ja, ja.
Also die, genau. Wie heißt seine Figur nochmal? Jackson Maine.
Jackson Maine. Jedenfalls, wurde das so ein bisschen, ging es in dem Artikel so ein bisschen darum, dass auch sie sich durchaus so einen Erfolg dieser Musik versprechen und dass diese Musik auch irgendwie vom Film losgelöst so das Potenzial hat, auch so ein bisschen, also irgendein Kritiker meinte wohl, wow, das ist irgendwie der beste Song, der irgendwie aus einem Film heraus in die Hitparaden kam, seit nach Bodyguard, so. Keine Ahnung, fand ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Jedenfalls habe ich vorhin das Radio angemacht, als wir in der Küche saßen, und da kam einfach Shallows. So. Also es scheint einfach jetzt schon im Radio angekommen zu sein, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so dieser Mega-Hit wird wie I Will Always Love You von Whitney Houston, aber ich glaube, so haben sie sich ein bisschen gedacht zumindest, oder das ist ein bisschen der Hintergedanke, dass auch so die Musik diesen Film ein bisschen transzendiert. Ich fand den Song auch okay und finde das schon berechtigt, dass das jetzt nicht nur irgendwie ein Füllwerk oder ein Beiwerk ist, sondern dass da auch die Songs einen eigenen Drive entwickeln können.
Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass der Soundtrack auch beworben wird, weil ich habe in amerikanischen Podcasts, die ich höre, kam tatsächlich Werbung von Interscope für den Soundtrack. Das ist quasi hieß jetzt bei Interscope Records erschienen auf allen digitalen und physikalischen.
Super lang, hat 34 Tracks, glaube ich.
Ja, 70 Minuten, meine Güte.
Aber teilweise auch, glaube ich, ziemlich kurze Songs.
Ja, und auch Dialog. Also es hat auch sowas wie das Intro, das Alec Baldwin Lady Gaga als in ihrer Figuren vorstellt und so bei Saturday Night Live und so.
Ja. Naja, hast du noch was zu dem Film zu sagen, so abschließend irgendwie oder insgesamt so, was dir noch auch, also ich hatte danach auch so ein bisschen mäßig das Shallows, auch dieses wegen dem Shallalalala und so, mir ist es schon so ein bisschen hängen geblieben auch.
Ja, also
Ich fand gar nicht mehr schlecht.
der Song, der kam ja auch mehrmals im Film vor und ich muss sagen, das war schon durchaus stark. Also der Film hat auch ein paar so Gänsehautmomente. Er hat mir auch alles in allem nicht schlecht gefallen. Und auch alle Oscar Unken oder was auch immer sind nicht, also meiner Meinung nach durchaus berechtigt. Also sowohl Bradley Cooper hat macht eine sehr gute, eine sehr gute schauspielerische Leistung hin. Ist hochinteressant, dass das sein Regiedebüt ist, weil er das ziemlich gut macht und dafür dann noch so viel auf einmal macht, hat eben das Hauptrolle Regie und auch noch das Singen und die Songs mitgeschrieben hat. Lady Gaga ist sehr gut, sowieso als Sängerin, keine Frage, und auch in der Rolle ist ja, ist ihr quasi auf den Leib geschrieben, passt sehr gut. Allerdings muss ich sagen, dass es halt eben die Story alles andere als originell ist. Ich habe auch mich so ein bisschen schlau gemacht, dass die Story ziemlich eins zu eins bis zum Schluss hin den Vorlagen entspricht. Also die verlaufen, die haben alle die gleichen Punkte. Also da finde ich jetzt schwierig, darauf einzugehen, ohne den Film zu spoilen. Deswegen will ich da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber wirklich so ganz wichtige Szenen kommen fast eins zu eins so in allen Versionen der Story vor. Also ich sag mal, dass eine Preisverleihung vorkommt und auch dann das allerletzte, wie es halt eben ausgeht. Und das macht den Film auch ein bisschen vorhersehbar. Selbst wenn man die Vorlagen, so wie ich jetzt zum Beispiel, nicht gesehen habe. Weil wir haben, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe ja mit Brittany vorher, als wir ins Kino gegangen sind, hab ich ja gesagt, ich sagte jetzt, wie der Film ausgeht. Und dann meinte sie, ja, genau so und so. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, Mist, das wollte ich sagen. Und ja, und so geht es dann auch aus, ne? Also nicht ganz genauso, aber sehr ähnlich, sage ich mal. Und das hat mich ein bisschen gestört. Also die erste Drittel oder so, oder vielleicht noch die erste Hälfte, da, auch quasi, wo der Film, also noch eine positive Geschichte ist, ehe es dann quasi so zu einer Tragödie wird, quasi, hat der Film noch jede Menge schöne Gänsehautmomente und er hat auch weiterhin Gänsehautmomente und das nimmt einen auch mit und das ist nicht schlecht, aber es ist halt einfach so, man merkt einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist auf Autopilot, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie, naja, da hat jetzt ein Film hat jetzt ein festes Ziel und man weiß, wie man dahin kommt ungefähr.
Ja, ich hatte die Zwischenzeit ein bisschen das Gefühl, es ist wie ein Märchen auch.
Ja, stimmt. Könntest du ja sagen, so ein
Ja,
bisschen Aschenputtel, ne? Ist es
das
ja.
Aschenputtel, so, und dann der Held, der dann irgendwie auch tragisch, einen tragischen Moment irgendwie hat, sagen wir mal so, und es ist alles so ein bisschen Stereotyp, so ein bisschen so eine Allgemeingültigkeit, so, die man auch von Märchen kennt oder sowas, vielleicht auch fast parabelartig ist, so.
Und das habe ich.
Also wenn man das so berücksichtigt, das macht den Film dann noch mal ein bisschen besser so, weil er sich dann auch nicht wirklich von seinen Fesseln lösen will oder auch jetzt nicht besonders experimentell werden will, aber ich weiß schon, was du meinst und man weiß auch, irgendwann ist man halt einfach nicht mehr so ganz bei der Sache, weil man schon sehr gut weiß, wie es oder sich sehr gut vorstellen kann, wie es ausgeht.
Ja, was ich noch anmerken würde, weil das ist mir im Kino aufgefallen und das finde ich halt in Anbetracht der Tatsache, dass das jetzt das die vierte Version, glaube ich, von dem Stoff ist, wenn nicht sogar die, also es gab irgendwie eine ursprüngliche Version, ging es um frühe Filmstars in so 30er Jahre, dann gab es eine Version mit Judy Garland und es gab eine Version mit Barbara Streisand und zusätzlich gab es vor ein paar Jahren noch eine Bollywood-Version. Und dafür finde ich halt irgendwie, hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass der Film vielleicht irgendwie was Neues zu sagen hat. Aber was ich halt eben von wegen Märchen und Aschenputtel, was ich finde, ist, dass die Figur, also erst am Schluss gewinnt sie, was man auf Englisch Agency nennen würde, also dass sie selbstbestimmt handelt, dass sie ihres eigenen Glückes Schmied ist oder so. Ich meine, klar, sie ist eine talentierte Sängerin im Film, aber sie wird auf die Bühne gezwungen, sie stolpert in diese Romanze mit ihm rein. Das ist in so einem komischen quasi Abhängigkeitsverhältnis. Und das finde ich halt so in Zeiten von Time's Up und Me Too irgendwie schwierig, irgendwie, dass das irgendwie nicht, das auch,
Ja,
also ich will nicht, das
wirkt
ist in keiner
automatisch
Weise, ist
antiquiert,
es ein
ja.
total schmieriges Verhältnis zwischen den beiden, auch wenn ich mir die ganze Zeit denke, so, ih, dieser eklige Alki, aber das liegt auch daran, dass Bradley Cooper das so gut macht, aber naja, aber das ist halt so, ja, aber, also deswegen kann ich das jetzt auch nicht so als die
Ja,
tolle
aber das ist ein
Romanze
wichtiger
irgendwie
Punkt,
feiern,
ja.
ne?
Weil ich finde, das ist auch so ein bisschen die Lenkung, die der Film macht, weil man schon so ein bisschen bei dem Jackson Maine, da wird halt so dieses ganze gequälte Innenleben auch sehr stark gezeigt und so. Und bei ihr, kann man eigentlich nie so oft hinter die Kulissen gucken. Ne? Man sieht dann mehr so, was mit ihr passiert und was ziemlich schnell mit ihr passiert und wie sie so ein Star wird halt eben. Aber das, man guckt da mehr von außen zu. Also da gibt es auch jetzt nicht so diese Momente, wo man so stark so diese Übertritte merkt, so von der Country in die Glitzerwelt und so. Das passiert einfach so. Mhm. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen so ein altmodisches Ding, so dieser Blick von außen. Eigentlich mehr so ein bisschen über den Queen-Film reden, weil wir beide der Meinung waren, glaube ich, dass Queen, die Band, jetzt auch nochmal wert ist, da nochmal ein bisschen mehr drüber zu reden, was wir auch noch gar nicht gemacht haben bis jetzt.
Sollen wir zuerst über den Film oder erst über Musik reden?
Ich würde sagen, das eine ergibt sich aus dem anderen, oder? Also wir können ja über den Film reden und dann halt so ein bisschen so, was der Film auch falsch macht. Daraus ergibt sich ja schon so, dass wie es mit der Bandgeschichte dann auch ist.
Ja, dann lass uns doch, bevor wir über den Film reden, kurz was machen, was wir bei den anderen Band-gewidmeten Folgen gemacht haben, nämlich unsere eigene persönliche Queen-Geschichte vielleicht versuchen zu erzählen. Hast du sowas? Kannst du das irgendwie sagen? Wie du, kannst dich erinnern, als du zum ersten Mal Queen gehört hast oder wie das kam?
Ja, das finde ich eine schöne Idee. Die Queen Greatest Hits Nummer 1 CD.
Das ist die schwarze, ne? Mit dem, die.
Diese schwarze, mit dem Bandfoto so schräg drauf. Das war, glaube ich, eine der ersten CDs, oder nicht eine der ersten CDs, aber eine sehr frühe CD bei uns im Haushalt, die schon so Anfang der 90er irgendwie bei uns rumlag, die oft gehört wurde. Und wir hatten so ein befreundete Familie aus England, die uns auch mal besucht haben. Und da gibt's einen klasse Moment, weil die sind große Queen-Fans auch gewesen. Und ich glaube, und die Mutter dort war Lehrerin und hat tatsächlich mit in der Schule in London, wo sie unterrichtete, war der Sohn von Brian May auch Schüler. Und ich glaube, die hatte den mal irgendwie gesehen oder ist ihm auch mal begegnet oder so. Das war immer so eine Anekdote. Und dann gab es so einen Moment, wo die bei uns zu Besuch waren und wir haben das Queen-Album gerade gehört und dann kam gerade We Will Rock You und wir saßen alle, ich glaube zu acht oder zu sechst auf dem Sofa, waren alle dieses Bum, 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 diesen Rhythmus gemacht. Und ich war lange Zeit einfach, ich glaube so, das ist so die Musik, die man so, wo man so als 12-, 13-Jähriger auch voll drauf abfährt, was so, wo man so sehr schnell mit connecten kann, was so sehr auch an Instinkte appelliert. Also das fand ich super toll. Und dann auch diese ganzen ein bisschen bombastischeren Sachen wie Flash, also dieser Flash-Song, den sie da gemacht haben, oder Now I'm Here, Now I'm There, da sind jetzt richtig so die Kracher auch drauf auf der Greatest Hits. Was auch für mich seitdem so ein bisschen, aber ich glaube, das haben viele so Queen immer zu einer Greatest Hits Band gemacht hat. Ich habe nie, das ist auch eine sehr frühe Erinnerung, in der Stadtbücherei mir so einige Queen-Alben ausgeliehen, unter anderem Innuendo, das ist mir da sehr hängen geblieben noch, weil das Titelstück so ein ganz komplex arrangiertes mit so Gitarren-Solis ist und so und mit so einem tollen Video auch. Das ist, glaube ich, eines der Alben, an die ich mich erinnern kann. Und It's a Kind of Magic. Oder A Kind of Magic.
Innuendo ist, kenn ich, das ist so spät. 91. Was ist denn da drauf? Show Must Go On. Okay, ich muss gestehen, dass Show Must Go On schon das Einzige ist, was ich jetzt bewusst kenne von der Innuendo. Ich kann mich auch an das Titelstück nicht erinnern.
Innuendo ist ein tolles Lied, ja.
Und das ist tatsächlich auch kurz vor Mercurys Tod erschienen. Ja, also das ist 91 erschienen. Die, ach krass, und es sind 7 von 12 Songs waren Singles.
Ja, das ist halt Beatles-Niveau, ne, irgendwie.
Die, ja, also ich muss gestehen, also ich kann das genau bestätigen mit, dass ich von Queen irgendwie, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal überhaupt bewusst ein Album von Queen so gehört habe, wie es zusammengehört, weil ich bin auch nicht sicher, was der allererste Song war von Queen, den ich gehört habe, ob das We Will Rock You war oder ob das Bohemian Rhapsody war oder sowas wie Bicycle Race, weil ich glaube sogar fast, dass es Bicycle Race war, aber ich bin nicht sicher, ob ich das in einem anderen Zusammenhang schon mal erzählt habe, aber so befreundete, also als ich so, wie alt mag ich da gewesen sein? Grundschulalter wahrscheinlich noch, da hatten wir Freunde in der Nachbarschaft, die hatten so eine im Fernsehen beworbene Rock-Compilation, weißt du, wo dann so dann sowas wie Elo und da war aber auch dann ach, wie heißen sie? Hall & Oates oder, also ach so, ach, ganz wild durcheinander, 70er, 80er Jahre Sachen. Da war aber auch Queen mit drauf, bin ich ziemlich sicher. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal darüber auch unter anderem Bohemian Rhapsody gehört. Es kann aber auch sein, dass die dann irgendwann, vielleicht hatten die auch das Best-of auf CD, das die Greatest Hits, aber ich kann mich nicht so richtig an dieses Cover erinnern. Das habe ich auch relativ spät erst gesehen. Ich erinnere mich nur an die späteren, diese goldenen Doppel-CDs, die es dann gab. Ich weiß nicht genau, ob das dann einfach Volume 2 war oder nicht später.
Greatest Hits 2 und Greatest Hits 3 gibt es. Das eine ist so blau-golden und das dritte ist so silbern.
Ja, aber also auf jeden Fall, klar, ich erinnere mich an Bohemian Rhapsody und auch ein guter Freund von mir zu Schulzeiten, der war Queen-Fan und ich erinnere mich, dass der auch ein Poster von Freddie Mercury im Zimmer hängen hatte, wo dann die Jahreszahlen drunter standen. Mir war gar nicht klar, dass er tot war oder so, weil ich glaube, ich weiß nicht genau, ob das davor, also weil dann irgendwann so 92, 93 kam auch noch dieses komische Dancefloor-Remix, die Single raus von Living on My Own. Seinem Solo-Song, so, das habe ich halt auch noch mitbekommen, ne? So in der 5. Klasse oder so. Naja, aber auf jeden Fall habe ich ganz lange auch Queen nur so als Greatest Hits Band wahrgenommen, fand immer, also ich glaube schon, dass Bohemian Rhapsody vor allen Dingen mich immer sehr stark beeindruckt hat, so, aber ja, auch was die für eine Entwicklung durchgemacht haben, wie die auch mal ja, was die alles auch für eine Bandbreite abgedeckt haben also weil die haben ja auch durchaus, waren ja so eine Richtung, so eine Prog-Rock-Richtung am Anfang und sind dann halt eben, dann hatten so einen Glam-Einschlag, waren aber immer sehr poppig und dann, aber ich meine.
Ja, beziehungsweise sie werden sogar von vielen als frühe Heavy-Metal-Band auch gesehen.
Ja, so, weil auch das
die,
kann man.
Die allerersten Songs auch sehr, 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 sehr krachig sind. So.
Ja, Stone Cold Crazy so. Ist auch sowas oder genau. Hammer to Fall finde ich auch ziemlich hart.
Das ist genau, Stone Cold Crazy, das habe ich mal irgendwann, weil den Song kannte ich auch nicht, da habe ich, glaube ich, bei Wikipedia was über Thrash-Metal gelesen und da wird dieser Song so als ganz früher Einfluss auf Thrash-Metal.
Genau, Thrash-Metal,
so
bevor es Thrash-Metal gab, ja. Weil, da gibt's auch einen Remix von Trent Reznor von Nine Inch Nails von. Der ist aber, glaube ich, ich bin nicht sicher, ob das nicht so ein Fake war, den ich nur damals über Napster bekommen habe. Und ich weiß bis heute nicht, ob das ein offizieller. Ich glaube aber schon, dass es. Ich weiß aber nicht, ob das noch mal irgendwo erschienen ist, weil ich habe das schon lange nicht mehr gehört. Aber es gibt auf jeden Fall einen der das dann auch so ein bisschen so mit Industrial Beat kombiniert und so. Da fällt mir auch ein. Ich habe auch bestimmte Songs auch über Coverversionen kennengelernt. So habe ich zum Beispiel nämlich haben Nine Inch Nails auch Get Down, Make Love von Queen gecovert. Und Blind Guardian haben Spread Your Wings gecovert, was irgendwie sehr gut zu Blind Guardian gepasst hat, aber ich habe auch erst irgendwie zu meinem, muss ich gestehen, dass mir nicht klar war, dass das ein Queen-Song war, weil das eben keiner jetzt von den klassischen Greatest-Hits-Songs war, so, ne? Aber, ja. Ja, eben, wenn man nämlich dann in die Alben reingeht, kommt man nämlich dann ganz schnell darauf, wie viele starke Songs Queen halt eben haben, jenseits dieser Greatest-Hits halt, ne?
Ja, sowas wie Innuendo eben, wobei ich glaube, das war so.
Ist auf der Greatest Hits 2 ist das drauf.
Ja.
Ja,
also, toller Song. Den muss ich mir gleich nochmal anhören, ja.
Ja, also die, ich habe selber jetzt auf Platte habe ich drei Alben von Queen. Und zwar habe ich die News of the World, was das Album ist, wo We Will Rock You drauf ist. Und We Are the Champions ist da, glaube ich, auch drauf. Ich habe noch die Night at the Opera, wo Bohemian Rhapsody drauf ist. Das ist, meine ich, von 75. Also die sind beide jetzt so, die haben ja auch in so krassem, schnellen Rhythmus die Alben rausgehauen, ne? Also, weil da sieht man auch, wie viel die, also Queen 1 und Queen 2, ich glaube, die haben das zweite Album schon aufgenommen, da war das erste noch gar nicht erschienen, weil das nämlich lange gedauert hat, bis das erschienen ist, nach dem Aufnehmen. Mhm. Dann Sheer Heart Attack ist von vier, also, lass mal kurz gucken, 73 das Debüt, 74 zweites Album, drittes Album 74, dann kommt 75 Night at the Opera mit Bohemian Rhapsody. A Day at the Races ist schon wieder ein Jahr später. News of the World ist 77. Jazz war dann 78. Also es ist wirklich so, bis auf ein, zwei Aufnahmen haben die jedes Jahr ein Album rausgehauen.
Ja.
The Game ist dann 80. Flash Gordon auch 80, Hot Space 82 und The Works dann 84, ja. Ja, The Works ist das dritte Album, das ich habe, was halt so ein Kompromiss ist zwischen der Hot Space, weil die Hot Space war so das leicht Synthesizer-mäßige, wo auch Another One Bites the Dust drauf ist. Mhm. Da ist aber auch Under Pressure drauf und ja, das sind aber schon, glaube ich, schon die, oder? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Another One Bites the Dust, ist das nicht von der? Ja doch, nee, alles klar. Nee, Moment mal, ist das, von welchem Album ist denn das dann? Na, das war von The Game. Okay, ich nehme alles zurück. Another One Bites the Dust ist von The Game von 1980, wo aber auch sowas wie dann A Crazy Thing Called Love, was so angeblich hat Freddie Mercury das ja innerhalb von 10 Minuten auf dem Klo geschrieben, was so ein krasser Rockabilly-Song ist. Das finde ich auch so, das ist so ein vollkommen anderer Sound im Vergleich zu anderen Sachen, die Queen gemacht haben zu der gleichen Zeit.
Ja, muss man sagen, die Qualität war immer gleichbleibend hoch. Die haben sich ja immer total viel Mühe gegeben im Studio und auch sehr viel einfach innovative Sachen gemacht.
Und das
teilweise mit Sound, also mit so vielen Spuren übereinander gelegt, einfach um den Sound noch voller zu machen und noch 25 Mal aufgenommen, damit es genau stimmt und so.
Ja, also, Queen waren eben auch experimentell, ne? Also obwohl sie so eine Popband waren, also gerade dieses Multitracking, dass die mehrere Gesamtstimmen übereinander gelegt haben, da gibt es übrigens auf YouTube, das werde ich verlinken in der im Text zur Episode, gibt es eine 45-minütige Dokumentation auf dem offiziellen YouTube-Channel von Queen. Ich weiß nicht genau, das wurde, glaube ich, irgendwann in den letzten 5-6 Jahren aufgenommen, wo Brian May, also da sind so ein paar, werden Roger Taylor und Brian May werden auch interviewt und dann der Höhepunkt ist, dass 20 Minuten lang Brian May im Studio sitzt mit einem Tontechniker daneben und die gehen dann so die Spuren durch von Bohemian Rhapsody, wie das aufgenommen wurde, wie viele Gesangsstimmen da übereinander gelegt sind, wie da die verschiedenen Basslines kombiniert wurden, du hörst quasi die verschiedenen Klavierspuren, die eingespielt wurden und sie erklären auch, wie das Musikvideo gedreht wurde und das ist wirklich 45 Minuten nur über Bohemian Rhapsody. Das habe ich mir gestern Abend noch angeguckt. Krass.
Ja.
Ja,
das ist ja eine Sache, ich meine, da kann man ja zum Film jetzt mal rübergehen.
Richtig, was ich noch sagen wollte, was ich spannend finde, und das habe ich auch erst später bemerkt, ist, dass eben nicht Freddie Mercury so das alleinige Mastermind ist, sondern dass alle Bandmitglieder Songs geschrieben haben, auch einige der Hits sind eben nicht nur von Brian May geschrieben, sondern selbst von Roger Taylor als Drummer und John Deacon, dem Bassisten. Also, ja. Ja, zum Film, der uns beiden eigentlich ganz gut gefallen hat, oder?
Ja, wobei, und dann ein Kritikpunkt wäre ja halt eben so, dass wir beide auch, glaube ich, rausgegangen sind und das Gefühl hatten, ja, cool, aber man hat so ein bisschen so dieses Musikfilm-typische vermisst, so dass es halt sehr viel so um die Alben und um die Aufnahmesituationen geht. Ne? Also es wird sehr, sehr die Geschichte so erzählt und die wird auch sehr frei erzählt. Ich meine, da können wir ja gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen und so, es wird sehr viel Wert auf die Biografie von Freddie Mercury auch gelegt und es war uns, glaube ich, also das soweit waren wir uns ja auch einig, zu sehr so ein Film und zu wenig ein Musikfilm irgendwie, oder?
Ja, aber das muss ich auch sagen, ist ein Stück weit so der also sie haben versucht, ganz viele Sachen auf einmal zu machen. Ne? Also sie haben versucht, die Geschichte von Queen zu erzählen. Sie haben versucht, eine emotionale Geschichte über Freddie Mercury zu erzählen. Und sie haben versucht, ein bisschen, das Ganze auch ist fast ein bisschen wie ein Musical, weil es hat halt eben die Songs als wie Musiknummern da drin, wo dann auch wohl so Konzertsituationen quasi viel dargestellt sind. Also, dass du auch viel Queen auf der Bühne hast. Weil Queen halt auch irgendwie wohl sehr, und das ist sehr traurig, weil man kann sie jetzt nur noch sehen mit Ersatzsängern. Die waren ja, ich vergesse mal, wie der andere hieß, aber jetzt sind sie mit Adam Lambert immer mal wieder auf Tour. Was an sich, finde ich, glaube ich, auch ein ganz netter Kompromiss ist, weil sie nennen sich ja dann auch nicht Queen, sondern nennen sich ja Queen mit XY. Aber die sind halt eben eine Liveband auch und die leben auch sehr viel von der Show so und selbst halt also ja also die sind halt auch die verbliebenen Mitglieder, die noch aktiv sind, sind halt auch Rockstars und performen halt, ne? Also das ist so, ja, und das ist, glaube ich, wie gesagt, also der Film hat versucht, so viele Sachen auf einmal zu machen, dass es dann, glaube ich, auch schwierig ist, aber ich hätte mir durchaus mehr davon gewünscht, weil wenn man den Trailer sieht, hat man den Eindruck, oh, man sieht dann eben, wie dann Verstärker an einem Seil durchs Studio geschwungen wird, wie sie durch irgendwelche Pappröhren singen und eben auch, wie sie das Galileo einsingen von Bohemian Rhapsody, aber das ist wirklich fast genauso schnell im Film drin, wie es im Trailer ist. Und das ist so ein bisschen, aber ich finde, das ist auch schon ein bisschen Jammern auf hohem Niveau.
Nee, der Film hat schon sehr viel, war schon sehr ordentlich, ja. Das kann man schon so sagen. Also es ist auch sehr mitreißend. Es wird so sehr schön einfach es ist auch ja auf seine Art und Weise so ein bisschen so eine Märchengeschichte. Die Band, die dann irgendwie so im Pub spielt, wo dann Freddie Mercury so dazukommt, der dann auch aus so einem ganz kleinen, spießigen Elternhaus kommt. Dann werden sie berühmt. Also auch alles sehr, sehr, sehr schnell so also in so einem, wie in so einem Rausch ja auch passiert, dass sie dann so immer erfolgreicher sind und dann in diesem Freddie Mercury in diesem tollen Haus wohnt und dann so und dann wird der Film ja, dann geht's ja so ein bisschen so in die Fantasie rein, ne, dass dann der Film irgendwie so einen Break braucht, so ein retardierendes Moment, dass dann irgendwie die Band sich trennt. Zumindest so kurzfristig, er nach München geht, dann da irgendwie so ein bisschen auch sich verliert und dann die große Reunion beim Live Aid Konzert in der Wembley Arena.
Was allerdings, so da muss man auch einhaken, aber ich finde, das ist auch mal ein bisschen müßig, das ist größtenteils so einfach nicht passiert. Ne? Also ja. Freddie Mercury war in München und München wird oft so für als Symbol genannt, das war mir auch nicht so richtig klar, dass gerade in München Freddie Mercury wohl so ein krasses Partyleben geführt hat und solche krassen Exzesse gefeiert hat. Aber in München haben halt auch Queen-Alben aufgenommen, nicht nur eher sein Solo-Album, sein erstes. Und zum Zeitpunkt, als er sein Solo-Album aufgenommen hat, waren Queen auch nicht getrennt. Das war halt irgendwie mehr oder weniger parallel oder zwischen zwei Alben. Queen waren öfter oft kurz davor, sich zu trennen, aber lange bevor Freddie Mercury ein Soloalbum aufgenommen hat, hat sogar Roger Taylor, der Drummer, schon ein Soloalbum veröffentlicht. Und das wird halt eben alles in dem Film natürlich stark vereinfacht. Was ein Kritikpunkt ist, den der Film oft bekommt, weil eine Kritik, die oft an dem Film geäußert wird, das habe ich öfter gehört, ist, dass das so weichgespült wäre, so sanitized, also dass halt so das familientauglich gemacht wird, weil eben, ja, die, weiß nicht, Drogenexzesse und die wilden Sexpartys oder was auch immer da ja nicht reinpassen. Aber ich denke mir, was haben denn die Leute erwartet? Also ich finde, der Film deutet das schon, also er deutet Drogenkonsum an, er deutet ungeschützten Sex mit Groupies, mit männlichen Groupies an. Also er wird jetzt nicht ich finde, der Film versucht das nicht zu übertreiben mit Freddie Mercury's Privatleben, was vielleicht den Film durchaus interessanter gemacht hätte, aber ich finde es irgendwie so, das wird eben schwierig, die Bandbreite, das abzuerzählen, wenn du dich darauf dann so konzentrierst, finde ich. Und da denke ich mir so, das war mir eigentlich schon genug. Also, dazu hat einfach das, der Rest einfach auch zu viel Spaß gemacht. Also auch die Besetzung. Ich finde die Schauspieler alle so gut besetzt und leisten irgendwie. Also die bringen die die.
Die sind sehr sehr glaubwürdig.
Ja, also auch gerade Rami Malek ist also wirklich. Das ist auch, ich finde das so faszinierend, weil du sitzt im Kino und du siehst Rami Malek mit den falschen Zähnen, mit dem Schnäuzer und teilweise auch halt eben mit den, vermutlich mit der Perücke, also überhaupt die Bandmitglieder mit ihren langen Haaren. Und wie seine Sprechperformance und das, wie nahtlos das teilweise übergeht, das habe ich auch erst im Nachhinein irgendwie mitbekommen, dass die wohl teilweise halt eben die Originalaufnahmen genommen haben. Das hatte ich so, das habe ich mir gedacht, okay, man hört auf jeden Fall Freddie Mercury singen, aber wie die das halt eben so in einer Studiosituation hinkriegen, dass das realistisch aussieht, dass er singt, du hörst die Stimme von Freddie Mercury und dann bricht er ab und dann hörst du ihn sprechen und also die haben wohl teilweise halt noch jemand anderen, der halt wirklich so sehr ähnlich klingt wie Freddie Mercury, haben die nochmal andere Sachen einsingen lassen, um die so quasi so ein Zwischending zu haben und das haben sie dann alles kombiniert, um dann gleichzeitig beim Singen so viel Freddie Mercury wie möglich zu benutzen und ansonsten halt so viel wie möglich normal vom Schauspieler, der aber auch selber gesungen hat in den Szenen, um möglichst realistisch auszusehen, also auch wenn sie dann quasi dann seine Stimme dann entfernt haben und das Original drübergelegt haben. Das finde ich interessant, aber es ist halt eben nochmal was anderes jetzt als zum Beispiel Joaquin Phoenix als Johnny Cash, der eben dann da auch alles komplett selber eingesungen hat. Aber ich weiß auch nicht genau, also ich würde mir jetzt nicht den Soundtrack von diesem Film anhören, wenn das jetzt von Rami Malek neu eingesungen worden wäre. Das wäre irgendwie auch komisch.
Ja, ich meine, das ist ja einfach so, dass Freddie Mercury wirklich so auch ein einzigartiger Sänger war, den man schlecht mal eben imitieren kann als Schauspieler. Weil man muss man das Glück haben, irgendwie so aus ein bisschen so auszusehen und dann so gut singen zu können. So viel Glück kann man gar nicht haben, dann als Filmproduzent, dass man so jemanden findet.
Ja.
Naja, ich meine, aber das ist auf jeden Fall auch so ein Ding, dass der jetzt familientauglich gemacht wird. Okay, ich finde es halt eher so ein bisschen, dann könnte man schon halt kritteln, dass er ein bisschen zu sehr halt die Wahrheit verbiegt, um eine schöne Geschichte zu erzählen.
Ja.
Halt. Das ist dann so in so eine 90 Minuten, oder ich weiß nicht, oder nee, ist ja deutlich länger als 90 Minuten, aber das ist halt in so eine Filmerzählung reinpasst, dass dann gerade jetzt so eine Krise ist in der Band und dass man das dann sich irgendwie so ein bisschen zurechtbiegt, dass sie sich dann entfremden und wieder zusammenkommen, damit man dann dieses große Finale hat. Also das ist halt in dem Moment schade, wenn jemand das dann guckt und denkt, er sieht dann die Geschichte von Queen und das dann so als einzige Quelle hat und dann einfach ein total falsches oder ein in Teilen falsches Image von der Band oder eine falsche Geschichte von der Band vermittelt bekommt. Das hätte man auch anders machen können. Das ist dann irgendwie dann so ein bisschen, ja.
Ja, also der Film hat aber auch, ja, also wie gesagt, also ich, klar, also er war jetzt für mich kein perfekter Film. Ich habe, auf Letterboxd die Filme geloggt, beide, die wir gesehen haben am Wochenende und habe, glaube ich, Star is Born 3,5 von 5, also 7 von 10 und Bohemian Rhapsody eben, ich glaube, 4 von 5 gegeben oder so. Also ich fand ihn schon gut, aber es war jetzt nicht der bestmögliche Film. Ja.
Mich hat ja auch tatsächlich so ein bisschen die frühe Darstellung von dem Freddie Mercury gestört, so das mit den falschen Zähnen, das fand ich zu übertrieben. Also der sah einfach unfreiwillig komisch aus, finde ich, in der über weite Strecken des Films.
Wer jetzt, sorry?
Der Freddie Mercury.
Fandst du?
Dieses sehr hasenzähnige und sehr so also klar, dass er so aussah, ne, schon, dass er halt diesen Überbiss hat, aber das finde ich, haben sie so ein bisschen auf die Spitze zu übertrieben. Das wirkte fast wie eine Karikatur oder wie eine Parodie auf ihn. So.
Ja, aber wenn du die Originalbilder anguckst im Vergleich, da waren sie fast sogar noch sehr behutsam, finde ich. Also, und das sagt Freddie Mercury, sagt das, also Rami Malek sagt das als Freddie Mercury im Film, relativ früh am Anfang, dass er 4 extra Schneidezähne hat. Und ich habe gedacht, das wäre ein Scherz. Und dann habe ich hinterher nachgeguckt. Aber Freddie Mercury hatte nicht nur vorstehende Zähne, der hatte tatsächlich 4 Zähne mehr als ein normaler Mensch. Das gibt's,
ich weiß nicht, ob ich habe jetzt gerade ein Kinderbild gefunden von ihm. Da sieht es wirklich aus, so, da stehen die Zähne halt wirklich raus. Ja. Krass.
Ja.
Gut, vielleicht sah er halt einfach wirklich so aus. Ja,
ja, also das ist
Sache.
Sorry,
ich, da hatte ich, glaube ich, so ein bisschen, das habe ich auch nach dem Film gesagt, da hatte ich so ein bisschen auch so das Gefühl, so ich habe den, oder das Bild, was ich von Freddie Mercury habe, ist so ein bisschen einfach so, also er ist bei mir so ein bisschen so ikonografisch einfach abgespeichert, dass man so bestimmte Posen kennt und so dieses mit dem Schnurrbart und mit dem weißen Unterhemd so. Gar nicht so sehr der Freddie Mercury mit den langen Haaren, den habe ich auch gar nicht so sehr im Kopf, immer wenn ich an ihn denke. Und das, glaube ich, überlagert so bei mir so ein bisschen, dass wie er wirklich aussah. Also, dass ich so ein bisschen so zwei Versionen von ihm habe, so dass wie er bei mir gespeichert ist und wie er dann wirklich aussah. Also zum Beispiel, wenn man so jetzt dann in den als Kind dann so sich die CDs anhört, da konnte man ja noch nicht googeln und so, da war man halt einfach davon abhängig von bestimmten Bildern, die auf der Plattenhülle sind, so wie er da so posiert oder weiß nicht, auf der im Booklet sind vielleicht nochmal ein, zwei Bilder. Also es gibt da nicht viele, einfach nicht viele Bilder, die man hat, um sich so ein Bild von der Person zu machen. Und das prägt, glaube ich. Das fand ich nochmal ganz spannend, so auch weil halt wirklich so dieses junge Image von ihm, das ist mir gar nicht so geläufig einfach. Dass die alle so wirklich so lange Haare hatten und so.
Ja, okay, ja, Brian May hat das bis heute behalten.
Den kennt man nicht anders.
Mit seinem Mini-Pli. Also der, ja, also ich muss auch sagen, Freddie Mercury ist mir auch hauptsächlich mit Schnäuzer und kurzen Haaren in Erinnerung, was aber tatsächlich erst so ungefähr Mitte der 80er erst ist, ich glaube, oder vielleicht auch schon Anfang der 80er, aber auf jeden Fall noch nicht in den 70ern. Das ist in dem Film auch so, dass sie da relativ früh wechseln und ihnen einen Schnäuzer geben und die Haare kurz machen, obwohl er das in den 70ern noch gar nicht hatte. Also auch, also vor allen Dingen, ich glaube, in der Szene, wo We Will Rock You eingeführt wird im Studio, da hat er schon einen Schnäuzer und das hat er gar nicht zu dem Zeitpunkt, weil das ist irgendwie, ich glaube, 78 oder 77, bin ich ganz sicher. Ja, aber das ist nicht auch jetzt unwichtig, sowas. Also, aber ja, es ist, also ich muss aber sagen, was mir, also ich würde auf jeden Fall jedem den Film empfehlen, der sich für Musik interessiert und jedem Queen-Fan sowieso. Ich glaube nicht, dass man da wirklich so groß enttäuscht wird. Ich finde es halt eben wirklich interessant, wie gut der Film ist, wenn man überlegt, was der auch für eine durchwachsene Produktionsgeschichte hat. Also war ja schon irgendwie schon vor gefühlt 10 Jahren im Gespräch, dass dann ein Film gemacht werden soll. Und dann war ja auch ursprünglich davon die Rede, dass Sacha Baron Cohen war ja gecastet als Freddie Mercury, was überaus interessant geworden wäre, sicher. Aber da gab es wohl auch kreative, also man hat sich wohl gestritten über die Richtung des Films, weil der eben auch mehr ins Detail gehen wollte, mehr über die 80er Jahre erzählen wollte. Und man hätte ja durchaus auch ein komplettes Drama machen können über ja, das Leben von Freddie Mercury und dann seine Diagnose und bis hin zum Tod. Das hätte es ja auch durchaus machen können. Wäre ein vollkommen anderer Film gewesen. Und der Sacha Baron Cohen, jetzt im Nachhinein denke ich mir auch so, ich weiß nicht, ob ich mir diesen Film mit Sacha Baron Cohen vorstellen könnte, weil ich weiß nicht, ob ich den in so einer ernsten Rolle ernst nehmen könnte. Also da fand ich Rami Malek dann doch besser. Und zwischenzeitlich war auch noch Ben Whishaw im Gespräch zwischen den beiden. Das hätte ich mir auch vorstellen können. Aber Rami Malek, ich habe Mr. Robot bis heute noch nicht geguckt, aber den fand ich sehr gut besetzt und hat sehr gute Arbeit geleistet. Also wirklich. Und die andere Story ist, dass ja Bryan Singer, der offiziell noch als Regisseur im Vor- und Abspann genannt wird und auch nach den Regeln der Directors Guild, der Berufsgenossenschaft/Gewerkschaft für die Regisseure, ist ja der offizielle Regisseur, das obwohl er, ich weiß nicht genau, ob aus persönlichen Gründen oder was auch immer da der Hintergrund war, aber der ist auf jeden Fall auf einmal nicht mehr zu den Dreharbeiten erschienen und musste dann durch einen anderen Regisseur ersetzt werden. Der wurde auch so, ich weiß nicht, ob das ungefähr die Hälfte war, ich weiß nicht, wie viel abgedreht war zu dem Zeitpunkt, aber ja, also ist auch irgendwie ja eigentlich kein gutes Zeichen. Ne? Also es gab es ja jetzt bei diversen Superheldenfilmen in der letzten Zeit oder bei dem Han Solo-Film ist das auch so gewesen, dass dann mittendrin Regisseure gefeuert wurden. Ja, aber auch hier war das der Fall. Ja, also aber jetzt noch kurz, und das ist jetzt kein großer Spoiler, ich meine, es ist sowieso eine weitestgehend wahre Geschichte, dass Der Film nutzt das Live Aid Konzert so ein bisschen als eine Klammer. Also es fängt ja an mit so einer Andeutung von einem Live Aid Konzert und dann springt es zurück in die Vergangenheit und endet dann auch wieder mit dem Live Aid Konzert, das sie fast komplett übrigens wiedergeben. Also ich glaube bis auf zwei Songs oder so, die an anderer Stelle schon vorkommen im Film, wobei sie This Crazy Little Thing Called Love kommt gar nicht im Film vor, aber We Will Rock You kommt nicht nochmal bei Live Aid, weil sie das schon im Studio quasi spielen und das dann so überblendet zu einer Konferenzsituation. Ja, aber das ist übrigens, das habe ich gehört, dass das war die allererste Szene, die gedreht haben. Die haben diese Live Aid-Szene zuerst gedreht und dann erst die ganze Vorgeschichte. Und das finde ich halt auch interessant, dass quasi die Schauspieler in dieser Situation, was so als eine der besten Rock-Live-Performances aller Zeiten gilt, so irgendwie die quasi nachstellen. Ja, aber ja, also habe ich aber auch ein Stück weit auch genossen dann am Schluss, dieses Finale, dass sie sich das gegönnt haben, bis hin zum Ayo, dass sie das wirklich alles nachmachen. Ja, und das Live Aid ist auch komplett auf dem Soundtrack drauf, die Live Aid Performance.
Also original. Nee, das war toll. Ja.
Ja.
Wobei sie da, glaube ich, auch viel einfach mit Tricks gearbeitet haben, weil sie haben, glaube ich, nicht wirklich das Wembley-Stadion halt voll mit Menschen gemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Wohingegen bei, um jetzt nochmal den Schwenk zu machen zu A Star Is Born, das hatte ich dann auch gelesen, die haben tatsächlich diese Performances, die in dem Film zu sehen sind, während tatsächlich stattfindenden Musikfestivals gedreht. Also sie sind zum Beispiel nach Glastonbury oder so gefahren oder zum Coachella und haben da sind da so zwischendrin aufgetreten und haben die Crowd bespielt mit diesen Songs. Da haben sie extra Wert drauf gelegt, um da so ein authentisches Feel reinzubekommen. Ja. Das fand ich ganz interessant. Jetzt, das fand ich auch einen ganz schönen Fact.
Für Bohemian Rhapsody?
Nee, für A Star Is Born.
Wollte ich
sagen,
Entschuldigung, ich habe abgelenkt, weil ich jetzt gleichzeitig versucht habe, die Story nachzulesen genau, das weiß ich genau. Weil die haben nämlich tatsächlich, glaube ich, sogar echt bei den Grammys was aufgenommen. Die haben auf jeden Fall echt im Studio von Saturday Night Live, wahrscheinlich auch mit echtem Publikum, was gedreht. Und genau, das war nämlich erkennbar, dass diese Band-Szenen, dass auf jeden Fall Bradley Cooper ist wirklich mit der Band aufgetreten und da ist auch wirklich Lady Gaga als Gast gekommen und dementsprechend war natürlich auch der Applaus auch echt. Also das ist, das merkt man in dem Film mal tatsächlich, weil das hat sich bei Queen, hast du halt eben gemerkt, bei Bohemian Rhapsody, dass das eben Greenscreen war. Das hat sich so ein bisschen als so unwirklich Fantasy-mäßig angefühlt eben, weil es halt eben auch Live Aid war und du hast Live Aid, ja, das Publikum zwar schon gesehen, aber nicht so in dieser Spielfilm-Atmosphäre. Aber bei A Star Is Born kommt das doch durchaus nochmal irgendwie echter rüber, weil es eben, ja, also das merkt man schon, wie das gemacht ist, ja.
Und die Band von Bradley Cooper gibt es auch wirklich. Lucas Nelson ist der Sohn von Willie Nelson.
Ach, ich habe nicht gesehen, dass er irgendwer eben gecredited war mit Nelson im Namen.
Promise of the Real ist so eine Band von ihm und der war jetzt zuletzt mit Neil Young zum Beispiel auf Tour, habe ich gesehen.
Bradley Cooper war mit Neil Young auf der Tour.
Nein, Lucas Nelson.
Ach so, ich dachte schon.
Lucas Nelson und sein Bruder so und so Nelson und dessen Band, die sind eigene Band. Die gibt es und die haben halt Bradley Cooper hat die sich geholt für den Film.
Ach so, ich dachte schon. Lucas Nelson and Promise of the Real, ja. Spielt er dann auch in dem Film mit, der Lucas Nelson, oder ist er Teil der Band?
Ja, ich glaube, der ist der Gitarrist. Oder der Rhythmusgitarrist oder so. Oder.
Ah, ja. Lucas Nelson and Promise of the Real appear in the band as, in the film as Bradley Cooper's Band. Alles klar.
Ja, ich hatte auch am Anfang gedacht, so, dass es um eine Band geht, aber er ist ja so ein Solokünstler, ne?
Ja.
Bradley Cooper, das ist ja seine Rolle. Und er hat halt einfach eine Backing-Band. Also ist jetzt nicht so die Geschichte seiner Band.
Ist übrigens lustig, Neil Young hat auch ein Album zusammen mit Promise of the Real gemacht, 2015.
Monsanto Years, ja. Gegen genetisch verändertes Saatgut. Und Privatisierung des Saatguts, ja, das haben sie auch in der Show in Berlin gemacht, da haben sie so ein ziemlich großes Ding draus gemacht, so mit irgendwelchen Leuten eingeladen, die gegen Nestle protestiert haben und so. Naja, hatte sie Musik nicht besser gemacht.
Ja. Ja, haben wir sonst noch was? Müssen noch was? Haben wir noch was loszuwerden über Queen und oder Bohemian Rhapsody?
Ich bin froh, dass ich vorhin nicht gesagt habe, dass ich Barcelona live gesehen hätte, weil ich habe das gerade nochmal nachgeguckt. Der Song Barcelona, den Freddie Mercury mit Montserrat Caballé aufgenommen hat.
An den kann ich mich auch dunkel erinnern, weil der war ja für die Olympischen Spiele in Barcelona.
Der war bei den Olympischen Spielen 1992 irgendwie Titelsong oder Themensong oder so. Da war Freddie Mercury aber schon tot.
Da gibt es aber trotzdem, glaube ich, ein Video von oder so. Ich weiß aber nicht genau, ob er das...
Und diesen Song hat er mit Montserrat Caballé tatsächlich schon 1987 oder 1988 aufgenommen, weil die so ein gemeinsames Album gemacht haben. Das haben wir auch nochmal nachgeguckt.
Ja, das war nämlich das zweite Soloalbum von Freddie Mercury.
Da hatten sie so einen großen Auftritt auch irgendwie in so einem Stadion. Und das wurde dann nochmal eingespielt und neu als Single veröffentlicht, als halt die Olympischen Spiele in Barcelona waren. Und das war 1992, weil da waren wir als Familie im Urlaub, glaube ich, auch auf Mallorca oder so sogar. Und ich erinnere mich daran ganz dunkel, dass ich das irgendwie im Hotelzimmer gesehen habe, wie dieser Song lief. Aber das muss einfach dann ein Video gewesen sein.
Ja, war dann das Video zu den Olympischen Spielen, ne?
Ja.
Ah, das ist ja krass, dass dieses Album schon so früh war. Das wusste ich gar nicht.
Weil ich war der festen Überzeugung, dass sie das für die Olympischen Spiele gemacht haben. Mhm. Aber das ist nicht wahr.
Ach, und dann gab es nochmal das war dann so ein Remix-Album, The Freddie Mercury-Album, das war 92, da war dann das Living on My Own drauf, in diesem Julian Raymond-Mix. Aber Barcelona war da auch nochmal drauf. Ja. Also das ist nochmal viel versucht worden auszuschlachten, so nachdem er gestorben ist.
Wobei ich eigentlich jetzt keine besonderen Erinnerungen habe an irgendwelche Coverversionen oder Remix oder irgendwas, was mir besonders gefällt oder so, wo Queen nochmal verwurstet wurde. Ich finde es einfach, man kann einfach die Originale immer noch gut hören auch.
Ja, auf jeden Fall. Also, ach so, übrigens haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber Bohemian Rhapsody, auch ganz wichtiger, großer Moment, und ich glaube, das ist auch für mich immer damit, wird es immer damit verbunden bleiben, Wayne's World, ne? Also, was ja auch den Song, ich weiß nicht, gab es da nicht auch nochmal ein neues Musikvideo, das dann Wayne's World mit eingebaut hat? Ich glaube irgendwie schon. Also, kann mich auch irren, aber da verbinde ich das halt eben auch. Und da hat ja der Film ja auch so eine nette Szene, und die, glaube ich, sieht man auch schon im Trailer, dass ja Mike Myers einen fiktiven Plattenboss spielt, der dann irgendwie den Song nicht als Single veröffentlichen will und sagt, zu dem Song werden Teenager nie im Auto den Kopf schütteln, und ist natürlich ein ganz klarer Anspieler auf seinen eigenen Film. Ja. Das war über Pop Folge 49. In unserer nächsten Folge, der 50. Folge, werden wir unsere persönlichen Highlights aus den bisherigen Folgen besprechen. Ein paar Links und ein paar Anmerkungen zur aktuellen Folge findet man wie immer unter www.überpop.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I want to break free.